Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch.
Wisspod Weihnacht, der Adventskalender von Wissens- und Wissenschaftspodcasts.
Der Was denkst du denn Podcast macht nämlich mit beim Adventskalender von wissenschaftspodcasts.de, bei dem jeden Tag ein anderer Podcast ein Türchen öffnet. Und wenn ihr auch die anderen Folgen des Adventskalenders hören wollt, dann schaut vorbei unter dem Link in den Shownotes. Und wir haben uns für diese Folge auch nochmal ein besonderes Thema ausgedacht.
Danke, dass wir das frei ausdenken durften.
Ja, so ist das in der Wissenschaft, frei denken. Und wir haben ein bisschen hin und her gerätselt, was wir da Weihnachtliches machen können und sind bei Kinderrechten gelandet.
Vielleicht auf Umwegen, aber immerhin.
Ja, schon irgendwie, ne? Was haben Weihnachten und Kinderrechte miteinander zu tun?
Wir haben hin und her gemailt, wenn ich mich recht entsinne.
Das
und
ist korrekt.
Du hast frei assoziiert und ich habe irgendwann so in Kapitelchen geschrieben, ja, ja, von wegen Weihnachten, Fest für die Kinder. Weil ich gerade im Diskurs so unterwegs war, Menschenrechte, Kinderrechte und Weihnachten ja immer zugeschrieben wird, das sei irgendwie so ganz besonders für die Kinder. Und
dann kriegen wir Geschenke. Lasst die Kindlein zu uns kommen.
Ja, und ihr Kinderlein kommt, genau.
Ja, die auch
ja,
noch.
Ja, und es ist ja tatsächlich so, die leuchtenden Kinderaugen und die Werbung und so hausiert sehr mit diesem Narrativ. Und du hast gesagt, man dürfte aber ja auch mal näher hingucken, was wir den Kindern denn tatsächlich so geben und was wir heimlich von denen erwarten. Nicht nur einen schönen lecker Danke sagen.
Brav sondern, sollen sie sein.
Ja, und hören.
Gehorsam.
Ja, das ist nämlich auch ein Zusammenhang, auf den man mal zu sprechen kommen kann mit diesem, die hören nicht, heißt die gehorchen nicht und so. Jedenfalls sind da ja Erwartungen dran gekoppelt. Und nicht so sehr das Einräumen von echter kindlicher Freude unbedingt, sondern eben auch erwachsene Überformungen dessen, was da so passieren soll. Und darüber kann man, glaube ich, vor Weihnachten auch mal sprechen, ohne sich das Fest damit zu vergällen.
Und weil ja vielleicht Menschen uns jetzt hören, die den Was denkst du denn Podcast bislang gar nicht kannten, ich kann mir kaum vorstellen, dass es die gibt, aber
was?
Ja doch, würde ich gerne einmal fragen, aus welcher Fachrichtung argumentierst du denn, Rita?
Ja, das weiß man bei mir ja auch nie so genau.
Ne? Nee, das stimmt.
Den Magisterabschluss habe ich in Philosophie, Pädagogik und Kulturanthropologie gemacht und dann habe ich aber 3 Jahre, 3,5 gelehrt an der Hochschule für soziale Arbeit und Kindheitspädagogik. Das waren die Studiengänge, mit denen ich mich befasst habe und ich habe ein Praxisforschungsprojekt zu Kinderrechten und Partizipation in Familienzentren gemacht und ein Stück ist das jetzt ein Konglomerat, ne? Also es geht mir schon auch um die Philosophie des Kindseins, um die Frage, wann wurde Kindheit überhaupt entdeckt? Was sind das überhaupt für komische Menschen da, diese kleinen
Wesen?
Ja, und seit wann haben wir die auf dem Schirm? Noch nicht so lang. Und dann gleichzeitig aber auch die sehr konkrete Frage, was soll das mit den Kinderrechten? Warum müssen wir die formulieren? Wir haben doch Menschenrechte und Kinder sind ja wohl Menschen. Also wozu sollen die jetzt auch noch ins Grundgesetz? Quatsch, da braucht kein Mensch. Ne? Da positionieren sich auch Verbände sehr unterschiedlich zu. Das ist eine große Streitfrage, gerade politisch. Und ich glaube, dass das Weihnachten eigentlich ganz gut passt.
Ich glaube auch, dass das ganz gut passt. Ich argumentiere aus gar keiner Fachrichtung.
Das stimmt ja nicht.
Naja gut, ich bin Sportwissenschaftlerin, das ist aber auch schon Jahre her. Ansonsten.
Und dann macht sie das wieder, sie nimmt so einen Scheffel, einen großen, opaken Scheffel und dann stülpt sie ihn über ihr Licht, was ja auch sehr weihnachtlich ist.
Das stimmt,
dieses Schummrige.
So rum.
Aber du kannst jetzt schon auch mal ehrlich zugeben, dass du eine sehr interessierte Journalistin bist, die sich in vielen
Das wäre jetzt
umtut.
Mein nächster, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen,
okay.
Dass ich grundsätzlich auch eher neugierig bin und aus dieser Richtung irgendwann auch auf dich zugekommen bin und gesagt habe, lass uns mal was zur Philosophie machen, auch wenn das eigentlich gar nicht mein Hauptarbeitsgebiet ist, aber ich bin einfach interessiert daran, über Welt nachzudenken und Dinge zu fragen und deswegen sind wir irgendwann zusammengekommen vor 8 Jahren jetzt fast inzwischen.
Aber ja.
Ja, meine Güte, es ist wirklich schon lange und es macht aber jedes Mal wieder Spaß, deswegen machen wir das einfach weiter. So, dann seid ihr ein bisschen orientiert, aus welcher Richtung wir hier erzählen. Und Ich würde vielleicht ganz kurz sagen, wie mir das so auffällt, weil ich immer das Gefühl habe, wir verlangen von Kindern total viel, also auch zum Beispiel in der Schule oder so, ne? Also da wird denen beigebracht, wie man, keine Ahnung, wird zum Beispiel über Rassismus gesprochen, es wird über Umwelt gesprochen und wir erziehen Kinder eigentlich dazu ran, die besseren Menschen zu sein und vor allen Dingen besser als die Erwachsenen, weil das, was wir den Kindern beibringen und was wir von ihnen verlangen, in großen Teilen ja gar nicht vorgelebt wird und aktuell auch vor allen Dingen politisch nicht vorgelebt wird. Und ich mir immer vorstellen kann, dass das für Kinder eine Riesendiskrepanz sein muss, in diesen beiden Welten zu leben. Die eine, die von ihnen etwas fordert, was die andere gar nicht erfüllt und auch nicht willens ist zu erfüllen, so wie es aussieht. Und dann frage ich mich immer, ist das eigentlich fair?
Oder eine Überforderung, das kann ja auch sein. Also auch da gibt es ganz viele Argumentationslinien. Die eine ist die, die du jetzt dargestellt hast. Wir überfordern. Wir bieten auch nicht die richtigen Vorbilder an. Insofern gibt es dann viel zu großen Bruch zwischen dem, was erlebt wird und dem, was verlangt wird. Man kann das natürlich auch anders lesen und sagen, das war immer schon so, dass die ältere Generation von der jüngeren was Besonderes will. Spätestens bei Schleiermacher ist die Frage aufgeworfen und das ist schon 1800 und ein paar kaputte. Was will die ältere Generation eigentlich von der jüngeren? Und das überhaupt mal zu fragen oder offen zu legen, dass wir was voneinander wollen, generationell war zu der Zeit auch noch neu und ist auch heute häufig so bemäntelt. Also das wird ja nicht so ganz offen gesagt, dass wir von denen was wollen. Positiv gesprochen könnte man sagen, naja, wenn wir das tun, dann behandeln wir die Kinder zumindest nicht im Modus, du bist noch nicht fähig, du bist noch nicht erwachsen, da musst du erst noch hin. Denn das ist auch eine sehr selbstverständliche Weise, mit Kindern umzugehen, sie immer noch so zu behandeln, als seien sie so eine kleine Version dessen, was eigentlich Mensch ist. So, bist auch Mensch, aber halt noch nicht fertig.
Ja, oder so Verfügungsmasse, ne? Merken wir gerade in den aktuellen Diskussionen, zum Beispiel um die Wehrpflicht, aber jetzt gerade ist auch eine Diskussion aufgebrochen zum Thema mentale Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, die eben politisch nicht berücksichtigt wird und wo dann SchülerInnensprecher sich dann auf diese politischen Diskussionen begeben und da sagen, hallo, wir würden auch einfach gerne mitreden, was ihr da für uns entscheidet.
Ja, dass sie so anklopfen, das ist ja, habe ich eben schon gesagt, eine der großen Diskussionen, die wir jetzt zu führen haben. Wenn wir von ihnen verlangen, sie sollen mitbestimmen oder auch erhoffen, dass sie mitbestimmen, dann muss man dafür eben auch Raum bieten. Und dann klopft man an und fragt, können bitte die Kinderrechte ins Grundgesetz? Ja, nee, lieber nicht. Ne? Also jetzt nicht zu ernst nehmen, die Generation. Nein, da gibt es auch andere Gründe für. Ich mache das jetzt flapsig. Aber ich wollte noch zu diesem noch nicht die Gegenfolie anbieten. Das, man könnte ja sagen, das ist toxisch, wenn wir die nur im Modus des noch nicht betrachten. Und das stimmt sicher. An anderen Stellen ist es übrigens, Klammer auf, gar nicht so doof, sie im Modus des noch nicht zu betrachten, weil man sie dann nicht überfordert. Klammer zu. Die Gegenfolie wäre ja aber zu sagen, okay, wir trauen euch ganz viel zu. Wir gucken nicht auf euch und denken, noch nicht erwachsen, immer noch nicht vernünftig, immer noch nicht fähig zu wählen. Es gibt so einen Unmündigkeitsvorbehalt auch in der Formulierung der Kinderrechte, wo man immer davon sprechen muss, ja, soweit sie können. Ne? Das bestimmen dann aber Erwachsene, ob sie können oder nicht. Und die Gegenseite wäre ja zu sagen, ihr könnt schon ganz viel. Ihr habt nämlich einen Vorsprung, und jetzt komme ich auf das, was du eingangs gesagt hast, an Zukunft. Ihr habt noch viel mehr Zukunft vor euch als wir. Ja, wir haben da ziemlich viel versaubeutelt. Das war nicht gut. Jetzt habt ihr davon aber sehr viel mehr. Und wir sind im Modus des nicht mehr. Nicht ihr in noch nicht, sondern wir nicht mehr. Wir kriegen es nicht mehr hin. Das ist aber auch eine Defensivstrategie, um zu sagen, ne, so wie man dann so die Arme hebt und sagt, kann ich jetzt nicht mehr machen. Das
weiß ich, sorry, ist kaputt, kannst du
ja,
vielleicht?
Ja, könntest du das reparieren? Du hast so schöne kleine Finger, du kommst auch besser an die Schrauben dran. Ne? Das ist alles sehr, ja, mindestens ambivalent, wenn nicht polyvalent. Was dabei hilfreich ist, ist, diese Polyvalenz mal anzugucken, finde ich. Also sich nicht zu schnell auf die Seite des anderen zu schlagen oder des einen, sondern zu sagen, okay, da sind sehr viele Perspektiven auf die eine Sache, nämlich Kindheit und Jugend, die im Übrigen jetzt gerade in der Wissenschaft auch nochmal neu in Geltung kommt, weil die soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schon lange, lange arbeitet, sich aber als Disziplin jetzt auch theoretisch neu aufstellt. Das ist gerade total spannend. Und da müssen wir eben auch aushalten als Erwachsene, dass wir zurückgeworfen werden auf unsere eigene Kindheit und Jugend. Da ist viel Biografiearbeit dran. Das unterschätzt man, wenn man sich wissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzt, weil das immer so unter Shishi, ja, Emotionalitäten irgendwie rausfliegt. Mhm. Aber ich fürchte, dass das insbesondere auch bei politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen eine Rolle spielt, wie wir Kindheit und Jugend erlebt haben, was wir für selbstverständlich und richtig halten. Und da ist neuralgisch, dass viele, viele, viele in ihrer Kindheit und Jugend Adultismus, das muss man vielleicht gleich nochmal aufklären, als die allererste Diskriminierungsform erlebt haben und als eine sehr selbstverständliche Diskriminierung. Dann verinnerlicht man das und hält das für normal, insbesondere weil das von Menschen gemacht wurde, die einen lieb haben.
Mhm. Ja.
So, und dann nehmen Kinder an, dass das halt so normal ist.
Ich finde das insofern ganz spannend. Also da ist so ein ganz krasser Gedanke drin. Oder ich hatte sehr krasse Gefühle, als du gesagt hast, dann müssen eben die Erwachsenen sagen, wir haben es verkackt. Ne? So, wo ich so dachte, jo. Und genau das ist ja das, was wirklich Erwachsenen auch super, super schwer fällt, was auch viele von uns, von ihren Eltern nicht gelernt haben. Also dieses, wir haben, das ist ein deutsches Phänomen, möglicherweise gibt es das auch in anderen Kulturen, das weiß ich nicht, aber ich finde die Fehlerkultur hier unglaublich wenig ausgeprägt, die Kritikfähigkeit, also wenn es, ne, also Hierarchien müssen so eingehalten werden, wir sind so sehr hierarchiegläubig, wenn wir uns wohin gearbeitet haben, dann darf auch niemand mehr von außen kommen und das kritisieren und schon ja nicht jemand, der noch nicht unsere Lebenserfahrung hat, der noch nicht das gelernt hat, was wir gelernt haben und so. Wir sind unfähig, Fehler einzugestehen und uns dann auch noch oder dann auch noch dafür um Verzeihung zu bitten. Zu entschuldigen ist das eine, ja, so, ja, sorry. So. Aber wirklich um Verzeihung zu bitten und Einsicht und Erkenntnis voranzustellen, das erlebe ich fast gar nicht. Und ich will auch gar nicht nur so auf andere gucken, sondern ich merke einfach an mir selber, wie unglaublich schwer mir das fällt, weil ich das nicht gelernt habe und weil es in meinem Umfeld kaum jemand macht und weil es nicht vorgelebt wird. Und ich übe das so im offenen Feld, ne? Aber es ist einfach, es ist unglaublich schwer. Das, was man aber merkt, ist, wenn man das macht, dass Menschen wirklich dankbar sind dafür. Das ist das ganz Kuriose. Wir haben so viel Angst davor, Fehler einzugestehen. Und letzten Endes wird dem aber so positiv begegnet häufig. Also es gibt natürlich immer noch die Leute, die sagen, das habe ich dir vorher schon gesagt, das, ne, da fällt der Mann auch, ne. Alles fein, ja, kann man auch machen. Ich verstehe auch da, woher das kommt und so, ne? Aber sich mal zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich kann es nicht, ihr könnt es nicht, lasst es uns irgendwie gemeinsam doch lernen und in die Welt tragen, das passiert mir noch zu wenig. Und dann gucke ich mir tatsächlich immer diese Erziehungsaccounts an, obwohl ich gar keine eigenen Kinder habe. Aber weil ich davon lerne, wie man eben auch darauf gucken kann, ne? Auf dieses Verhältnis zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, wie man diese Hierarchien, die man gelernt hat, wie man die ablegen kann, wie man Verbindung schafft statt Autorität. Und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt, den wir lernen müssen. Ne? Also was es am Ende ja ist, ist Autoritätskritik, oder?
Ja, Macht zu teilen. Also was sehr deutlich wird in den Diskussionen um die Kinderrechte, ist, dass die Macht eben deutlich bei den Erwachsenen liegt. Das ist so. Sie haben Verfügungsmacht, Ressourcenmacht, Diskursmacht, dürfen sagen, was wichtig ist und was nicht. Also es gibt ganz viele Formen von Macht, die bei den Erwachsenen liegen. Und ja, ich zitiere das immer wieder gern, Abuse of power comes as no surprise. Mhm. Wenn da jemand viel zu viel von hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da Missbrauch passiert. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, von den Erwachsenen zu verlangen, dass sie gut mit dieser Macht umgehen. Das auch. Ja, aber es geht auch darum, geeignete Maßnahmen zu finden, zu erfinden und gemeinsam zu finden mit denen, die es betrifft, denn Betroffenheit ist Expertise, die diese Macht anders verteilen. Und dann ist Abuse of Power vielleicht nicht mehr ganz so wahrscheinlich, wenn es gut verteilt ist. Jetzt ist es aber so, dass das ja eingelagert ist in ein großes Menschenbild, das du eben angesprochen hast, nämlich, dass wir eigentlich noch in so einem Subjektdenken hängen, das davon ausgeht, ein Mensch entscheidet, ein erwachsener, männlicher, weißer 61-jähriger Mensch, das ist so der Durchschnitt dessen, was wir uns unter einem gebildeten, das kam letztens raus, zum Beispiel einem Professor vorstellen, weiß, männlich, 61 Jahre alt, ich arbeite dran. Das sind diejenigen, die autonom sind, ja. So, die selbst sich das Gesetz geben, die selbst über Macht entscheiden und wie sie sie einsetzen. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir von da ausgehend dann sagen, und jetzt gucken wir mal, wie wir Macht gut verteilen, solange das Subjektdenken noch ist, ich bin nur autonom, wenn ich allein bin. Dass die anderen da sind, ist ein notwendiges Übel. Auch in der Ethik, nicht nur in der Subjektphilosophie und in der Erkenntnistheorie, sondern auch in der Ethik gibt es Modelle, die anders sind, die vom anderen her denken, die sind aber nie so prominent geworden. Das liegt auch an unserer Geschichte, dass es diesen Emanzipationsprozess erstmal geben musste, nicht mehr in Ständen und Kollektiven und großen Massen zu denken, sondern das Individuum zu heben. Das war super wichtig. Das ist ein Stück übertrieben worden, würde ich sagen, indem man dann eben nur noch den Einzelnen angeguckt hat. Und damit kommen wir in dieser Frage des Machtteilens nicht so gut weiter. Da hängen eben weitere Fragen dran.
Was ja auch gar nicht nur der Einzelne ist. Ich habe natürlich direkt wieder so einen feministischen Anflug, weil ich denke, naja, es hat auch was damit zu tun, wie wir Männlichkeit definieren, was Männlichkeitsbilder sind. Ne? Also
Frauen können da auch sehr männlich sein. Also
genau, um das, ja. Ne, so, aber dieses Autoritäre, das Autoritäre ist ja dann eher männlich zugeschrieben, auch wenn Frauen total autoritär sein können, auch gerade im Familienkontext. Aber das Autoritäre ist halt so unfehlbar und unkritisierbar. Ich glaube, das ist halt das Problem. Ich würde behaupten, wir kommen nicht umhin, uns irgendwie da weicher zu machen im Sinne von nachsichtiger, miteinander und flexibler. Und das ist eine Fähigkeit, die wir durchaus haben, wenn wir zum Beispiel mit Kindern umgehen. Genau. Ne? Bei Kindern können wir nachsichtig sein. Also ich weiß zum Beispiel, das ist ein banales Beispiel, aber es fliegt mal wieder das Glas Wasser um. Standard. Ich weiß, es hätte früher zu Hause jedes Mal einen riesen Aufstand gegeben für jedes umgefallene Glas Wasser. Heute stellst du dich hin und sagst, ich habe dir gesagt, das ist ne, nicht so gut, wenn das Glas da steht. Guck mal, jetzt ist es umgefallen, wir machen das mal eben sauber. Und dann wird eben nicht mehr rumgebrüllt und geschrien, sondern weil wir einfach wissen, die machen das nicht mit Absicht, die haben nicht aufgepasst, die haben ihre Aufmerksamkeit nicht da, wo sie hingehört. Solche Sachen. Oder wir gehen sogar mal zum Augenarzt und gucken, ist da alles in Ordnung? Also wir kommen sogar auf die Idee, dass es nicht das Kind selbst ist, sondern irgendwas, was da physiologisch nicht in Ordnung ist. So, also das ist ja ein anderer Angang, den wir da haben, oder?
Ja.
Ich sah dich die Luft noch anhalten.
Vielleicht hatten die Aufmerksamkeit genau da, wo sie gebraucht wurde, nur nicht da, wo du die brauchst.
Ja.
Das ist ja der Punkt, ne? Dass wir sagen, man sitzt am Tisch und man trinkt aus einem Glas und das hat dann da zu stehen. Kinder haben da häufig erstmal gar kein Interesse dran. Die, wenn die fertig sind und satt, haben die auch null Interesse an so Tischgemeinschaft und noch ein bisschen plaudern. Die hauen dann ab und spielen. Das sind andere Bedürfnisse und die zu erkennen als andere Bedürfnisse, da bin ich dann wieder bei dir, ne? Und zu sagen, ja gut, das hat auch seine Berechtigung und es ist ja auch ein Aushandeln. Natürlich haben wir auch ein Recht als erwachsene Vollmitglieder in der Gesellschaft, daran zu sagen, die nächste Generation soll auch Zugehörigkeit und Teilhabe erfahren können, indem sie die Regeln kennt, die halt etabliert sind. Wenn man total daneben erzieht, dann tut man dem Kind möglicherweise keinen Gefallen. Aber es ist eine Gratwanderung. Wie viel darf ich bestimmen, wo die Teilhabe denn jetzt wichtiger ist und deswegen eine Beschränkung der Rechte legitim? Die gibt es ja. Zum Beispiel, wenn das Kind beschließt, möchte gerne auf der Autobahn spielen gehen, sage ich ja, nee.
Heute nicht.
Ich verbiete das. Ich habe Interesse an deinem Weiterleben. Das ist legitim. Ja, dann fällt es einem aber erstmal auf. Und natürlich schränken wir Freiheitsrechte ein. Ja. Dass das Kind ja nicht überall rumlaufen allein oder so. Aber dann ist das legitim. Und vieles davon ist aber auch entweder tatsächlich illegitim oder einfach total unreflektiert. Einfach, weil wir das immer so machen. Und das ist schwierig, weil wir da kaum Maßstäbe anlegen, die nachvollziehbar wären. Und weil wir Kindern in dem Fall kaum einräumen zu sagen, ich hätte es gern anders. Das können die dann nämlich nicht.
Naja, und weil wir von einem Konsens ausgehen, den es so gar nicht gibt, wie irgendwie jede Kita-WhatsApp oder Kindergarten-WhatsApp-Gruppe zeigt. Ja. Rita verdreht die Augen. Aber ich habe gestern, ich werde das noch verlinken, einen wirklich wunderbaren Sketch gesehen von Caroline Kebekus, die eine WhatsApp-Gruppe sozusagen uraufgeführt haben mit verteilten Rollen. Das war sehr, sehr lustig. Ja. Aber auch da zu wissen, dieser Konsens, ne, wohin oder zu was wollen wir unsere Kinder eigentlich erziehen, So klar, wie wir alle glauben, ist der anscheinend nicht.
Nee, wir haben da eben Erwartungen. Das war ja auch unser Angang für die Folge. Und wenn wir jetzt an Weihnachten zum Beispiel erwarten, die sollen aber geduldig ihr Geschenk auspacken und sich auch über Kleinigkeiten freuen und immer lieb Danke sagen.
Ich wollte und nicht das, ich so. Wollte was ganz
und
anderes.
Nichts davon passiert, aber den Rest des Jahres sind sie ja nun in einer konsumorientierten kapitalistischen Gesellschaft unterwegs und müssen darin auch gut klarkommen. Mhm. Und dann erwarten wir, dass die mal eben so dem Lichterglanz erliegen und total dankbar sind für die schön verpackten, selbstgestrickten Socken.
Und bitte nicht überfordert von diesem, jetzt sind wir alle brav, jetzt sind wir alle Familie, wir streiten uns nicht, der Baum ist schön geschmückt, diese ganzen Reize, die da auf einen so einprasseln, da muss man warten auf das Geschenk. Ich finde, das sind schon, also für kleinere Kinder sind schon viele Anforderungen.
Auf jeden Fall. Und vielleicht ist das aber ja auch ein guter Anlass, näher hinzugucken und zu fragen, ja, wie ist denn das mit der Multiperspektivität? Wie sieht mein Kind das vielleicht gerade? Wie empfindet es das? Mich macht das zum Beispiel total rappelig, dass die so rappelig sind. So 24 Tage vorher schon im Modus von, weil sie es so toll finden. Das ist so anstrengend.
Ja, aber so ein Adventskalender ist schnell leer gefuttert.
Nee, super brav, Tag für Tag, aber jeden Tag ein bisschen aufgeregter. Und das zu verstehen, sozusagen, ist eine andere Perspektive. Eine, die ich nicht im Modus, noch nicht erwachsen abtun sollte, sondern wo ich vielleicht auch was von habe, wenn ich versuche, mir die mal erklären zu lassen oder sie leiblich mitzuvollziehen. Wann bin ich denn so aufgeregt? Wann freue ich mich dermaßen auf eine Sache, so wie ich mich als Kind auf was Potenzielles, was ich vielleicht bekomme, freue?
Kann ich das dann überhaupt noch als Erwachsener?
Genau, das ist nämlich auch, ich sage ja, Biografiearbeit gehört dazu. Dann ist das vielleicht was, was den Blick aufs Kind auch verändert und den Blick auf mich als Erwachsene auch. Aber damit ist es nicht getan. Das wäre so mein Abschlusswort, Segenswort. Ich glaube, dass wir dreierlei machen müssen. Wir müssen in der Theoriebildung neu hingucken. Wie bewerten wir Kindheit? Wie bewerten wir Kinderrechte? Was gehört da dazu und was nicht? Das ist die Theoriebildung. Das zweite ist tatsächlich sowas wie eine Arbeit an den Haltungen und Biografiearbeit. Und das dritte ist aber auch, wie institutionalisieren wir das? Wie können wir das sichern, dass wir nicht hinter was zurückfallen, was wir eigentlich schon als theoretisch richtig erkannt haben?
Das würde ich mal als Abschluss für diese kurze Folge nehmen. Ihr merkt schon, normalerweise sind wir nach 24 Minuten erst so richtig drin und dann geht's so richtig los. Was wir auch immer haben, ist ein Fazit zur Folge und eine Literaturliste. Aufgrund der Zeit würden wir die jetzt nicht vorlesen, aber die findet ihr auf jeden Fall auch in unseren Shownotes. Und unseren Podcast, den findet ihr in verschiedenen Podcatchern. Den findet ihr aber auch unter www.wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, wenn ihr Bock habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, und zwar an rita@wasdenkstdudenn.de oder an nora@wasdenkstdudenn.de. Und alles Weitere könnt ihr, glaube ich, in den Shownotes finden oder auf unserer Website. Und da müsstet ihr auch finden, wo man uns erreichen kann in diesen sozialen Netzwerken. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und freuen uns, wenn ihr weiter reinhört in die anderen Folgen und sagen bis dahin frohe Weihnachten. Bis
frohe bald. Adventszeit.
Tschüss.
Wispod Weihnacht, der Adventskalender von Wissens- und Wissenschaftspodcasts.